Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Ulrike Timm und zu Gast ist eine der eindrücklichsten und erfolgreichsten Schriftstellerinnen, die wir haben, Ulla Hahn. Herzlich willkommen, Frau Hahn.
Tag, Frau Timm.
Sie haben gerade ein neues Buch veröffentlicht, darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Erst einmal, ich hörte, Sie haben wirklich immer einen Zettel und einen Stift dabei. Stimmt das?
Das ist vollkommen richtig, ja. Auch in den absurdesten Situationen, wenn mir was einfällt, wird aufgeschrieben.
Jetzt also auch?
Natürlich.
Was steht drauf?
Wir werden erwartet. Das ist das kleine Heftchen, das ich dabei habe. Und der Stift liegt daneben. Und wenn mir was einfällt, wird das bekritzelt.
Die Schriftstellerin Ulla Hahn heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Die Schriftstellerin Ulla Hahn ist unser Gast. Ihr persönlichstes Werk ist inzwischen auf 4 stark autobiografische Romane angewachsen. Ein Opus Magnum von insgesamt knapp 2500 Seiten. Der jüngste Band ist gerade erschienen. Wir werden erwartet. Und Frau Hahn, in dem neuen Buch wollen Sie unter anderem erzählen, welche Faszination der Kommunismus, die DKP, einmal für Sie hatte, Ende der 1960er. Und so lassen Sie Ihre Hauptfigur Hilla Palm, die in vielen ja ihr alter Ego ist, in politisch bewegten Zeiten als studierendes Arbeiterkind vorübergehend die Weltrevolution herbeiträumen. Und man merkt ganz schnell zwischen den Zeilen, das wird keine dauerhafte Beziehung zwischen Hilla Ulla und der DKP. Trotzdem, was war so anziehend, dass Sie das kommunistische Manifest von Marx zeitweilig mit ins Bett genommen haben?
Ja, das kommunistische Manifest mit ins Bett genommen ist sehr schön. Das war natürlich einzig und allein die Sprache. Dieser Sprachdonner, den die beiden da entwickelt haben, der aus Wuppertal und der aus Trier, diese beiden Weltveränderer, das war schon was. Nein, aber jetzt im Ernst. Warum? Ja, das ist eine Frage, die hat mich beschäftigt, seit ich den ersten Band geschrieben habe, vor nahezu 20 Jahren, Das verborgene Wort. Als ich dann den ersten Entwurf machte, merkte ich, es geht nicht, ich kann jetzt nicht einfach nur schreiben, ich bin mal in die DKP gegangen und dann wieder raus. Warum habe ich das getan? Und da bin ich ganz schnell zu der Einsicht gekommen, da muss ich wirklich zurück zu den Wurzeln, zu meiner Herkunft. Katholische Arbeiterfamilie im Rheinland spielt für diese Sache keine Rolle, wohl aber die Herkunft. Ich habe tatsächlich geglaubt, wenn mein Vater in der DDR gewesen wäre, er hätte eine ganz andere Chance gehabt, etwas zu lernen und etwas ganz anderes zu arbeiten, als nur Ketten an einer Kettenmaschine zu stehen von morgens bis abends und da Ketten rauszuholen aus dieser Maschine. Das war wahrscheinlich der Impetus. Und dann habe ich das natürlich erweitert. Ich habe gelesen, ich habe viel DDR-Literatur gelesen, Anna Segers, Hermann Kant, Die Aula, ein Buch, wo Arbeiter auf eine Arbeiteruniversität gehen und es dann zu was bringen. Und dann darf man auch nicht vergessen, katholische Herkunft, katholisch erzogen, katholisch sozialisiert. Ich verdanke der Kirche auch sehr viel, unter anderem auch, dass ich hier sitze, weil der Pastor sich immer wieder für mich eingesetzt hat, der Pastor und der Lehrer in der katholischen Volksschule. Und im Christentum geht es ja auch darum, den Menschen zu mehr Freiheit, zu mehr Gerechtigkeit zu verhelfen. Mhm. Und diese Ideale waren für mich also schon als Kind ganz lebendig.
Aber man hat auch den Eindruck, dieses theoretisch hochgepimpte intellektuellen Deutsch, wo Sie dann immer gleich daneben schreiben, was für ein mieses Deutsch, also die Ideologie der Partei.
Nein.
Da hat man ja manchmal den Eindruck, die sind in ihrem Glauben katholischer, als es der Papst in seinem je sein konnte. Und das hat sie auch befremdet.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Die waren wirklich päpstlicher als der Papst mit dem, was sie machten. Und diese ganze Orthodoxie, auch in moralischer Hinsicht, die war so eng, aber ich kannte das ja alles. Das hat mich am Anfang gar nicht so befremdet. Nur wenn das dann wirklich so kam, dass ich zu einer Genossin geschickt wurde und der sagen sollte, die soll doch bitte ihr Verhältnis außerhalb der Ehe aufhören, da wurde das schon skurril. Und auf der anderen Seite gab es ja die Selbstbefreiungsbewegung, wo genau das Gegenteil passierte. Das prallte in diesen 70er Jahren wirklich komplett aufeinander.
Ich hatte beim Lesen auch den Eindruck, eine große Rolle haben die Altkommunisten, die Menschen gespielt, die unter den Nazis verfolgt wurden und ja innerhalb der Partei so eine ganz andere Gruppe bildeten als dieses, ja, mir fällt nichts anderes ein, dieses intellektuellen Lager mit der merkwürdigen Sprache. Ich vermute, dass sie eine bestimmte Strickjacke immer noch besitzen und dass die ihnen lieb ist.
Ja, da haben Sie völlig recht. Es gibt ja eine Szene in dem Buch, wo die Hilla Palm, und das ist sehr eins zu eins jetzt mit mir, fast schon wieder ausgetreten wäre, nämlich als es in einer Diskussion um das Parteiprogramm ging, mit Herz und Verstand. Da wurde tatsächlich darum diskutiert, dass man Herz streichen müsste. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, in einem Verein, wo man Herz streicht, das geht nicht, da kannst du nicht bleiben. Und da ist eben die Begegnung mit einem alten Genossen, mit einem geschundenen alten Genossen, wieder ein Anlass gewesen, um es dann doch nochmal zu versuchen. Und hier in Hamburg erst recht. Also das waren wunderbare Menschen, ganz aufrechte Menschen, besonders eine Lehrerin. Sie sprechen die Strickjacke an. Ja, das war eine Strickjacke, die hat sie im Zuchthaus gestrickt. Wenn die Russen nicht gekommen wären, wer weiß, was ihr geblüht hätte. Sie hatte Menschen versteckt und war dabei entdeckt worden, zusammen mit ihrem Vater. Und haben mich sehr lange in dieser Partei gehalten. Und dann war das ja auch, was man im Alltag machte in der Partei. Das war ja interessant. Das unterschied sich in nichts von anderen linksliberalen Parteien. Das hätte man, also einen Sandkasten für einen Sandkasten in der Kegelhofstraße zu kämpfen oder gegen Mietwucher einzutreten, das war ein ganz großes Thema bei uns in der Wohngebietsgruppe. Das hätte auch in jeder anderen Partei passieren können. Also im Alltag war das ganz konkret. Und der ideologische Wust, der wurde mir natürlich immer suspekter.
Und dann, aber dann waren Sie zum Beispiel auf DDR-Besuch und erlebten den Kampfplatz für den Frieden hautnah. Ja. Und das war wohl auch eine Gelenkstelle für die Abkehr von der DKP.
Ja, das war genau noch mehr als eine Gelenkstelle. Das war im Grunde genommen der Zusammenprall von Ideologie, von Träumerei mit einer ganz kruden Realität. Was mich am meisten damals gepackt hat, das war dieses Abendessen da in einem Schlösschen und draußen vor der Tür saß unser Fahrer und aß das Butterbrot aus so einem knisternden Pergamentpapier. Ich fand's unglaublich, bin also da rein und hab gesagt, also hier, der Fahrer muss doch hier mitessen, von wegen Arbeiter- und Bauernstaat. Und das war für beide nicht möglich. Der Fahrer hätte auch nie mit den anderen ein wunderbares Diner essen wollen. Und da habe ich gedacht, also hier stimmt was nicht. Das kann nicht sein. Das soll der Weg zum Sozialismus sein? No.
Frau Hahn, träumen Sie heute noch vom Demokommunismus? Tolles Wort übrigens.
Nein, ich bin da sehr viel bescheidener geworden. Ich möchte es mal so formulieren. Vielleicht träume ich davon. Mit dem Wort haben Sie gar nicht so unrecht. Seine Träume, glaube ich, sollte man sich bewahren. Ich habe ja auch dieses sehr, sehr schöne Motto gefunden von Schiller. Schiller ist ja ohnehin seit Kindertagen mein Begleiter gewesen. Er legt das dem Marquis Posar in den Mund, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen. Und ich glaube, diese Träume, die dürfen wir uns wirklich alle bewahren, von einer freieren und gerechteren Welt für alle. Aber im Alltag sollten wir doch bitte zusehen, dass wir das tun, was wir können, um die Welt nicht schlechter zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben. Jeder in seinem kleinen Bereich. Das wäre schon sehr viel.
Lass uns gehen, das sagt der Großvater in jedem der Hilla Palm-Romane von Ulla Hahn. Die Schriftstellerin ist heute unser Gast und Hilla Palm ist ihre Romanfigur, mit der sie aber biografisch vieles, vieles teilt. Frau Hahn, Ihr Großvater, der hat Ihnen wohl mit diesem Satz das Leitmotiv fürs Leben geschenkt, oder?
Naja, mein Großvater hätte zunächst mal niemals gesagt, lasst uns gehen. Der sagte natürlich, Lamayon. Und ja, das ist wirklich ein Leitmotiv, das eine. Und dann gibt es ein zweites, das ich auch im ersten Band aufgenommen habe. Und zwar der Lehrer in meiner Volksschule hat zu mir gesagt, als ich sitzen geblieben bin, als alle aufstanden, die auf eine weiterführende Schule gehen sollten. Da sagte er zu mir, steh auf. Und das, wissen Sie, wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich noch ein bisschen eine Gänsehaut. Weil wenn dieser Mensch nicht zu mir gesagt hätte, steh auf, wäre ich sitzen geblieben. Ich wäre nie auf eine weiterführende Schule gegangen. Das war vollkommen außer jedem Gesichtsfeld in meiner Familie. Gut, und ja, diese beiden, Lamayon, steh auf, das kann ich als Leitmotiv nehmen für mein Leben.
Sie stammen aus sehr ärmlichen und sehr bildungsfernen Verhältnissen. Und dann liest sich das im Lebenslauf so klack, 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 klack. Nicht? Realgymnasium, zweiter Bildungsweg, Studium, Doktor, viel. Dahinter stecken ein ganz großer Wille, manchmal auch ein bisschen Glück. Haben Sie ein Talent zu erkennen, wer es gut mit Ihnen meint, Frau Hahn?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ein Talent, ich weiß es nicht, also mein Freund, der Erzbischof Werner Thyssen, würde sagen, das heißt Gnade. Da kann man wenig selber dazu tun. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeiten, die sich mir geboten haben, auch immer im richtigen Moment ergriffen habe. Wissen Sie, einer meiner Lieblingsgötter aus der griechischen Mythologie, das ist der Gott Kairos. Der Kairos saust vorbei an ihnen und er hat vorne langes Haar, sein Hinterkopf ist glatt. Und wenn sie da nicht im richtigen Augenblick zugreifen, ihn bei den langen Haaren packen, dann gleiten sie am Hinterkopf ab. Das ist der Gott des glücklichen Augenblicks. Und ich glaube, diesen glücklichen Augenblick, den habe ich immer erkannt, ja? Da haben Sie recht.
Da war die Ulla Hahn aber schon ziemlich groß, als sie Kairos entdeckte.
Ja,
das kleine Mädchen wurde geboren in eine Familie, in der es keine Bücher gab.
Nein.
Ziemlich viel Gewalt.
Es gab
echte Armut,
ja.
Und wo man auf ein Kind mit Bildungshunger auch gar nicht so stolz war. Man hatte immer so den Eindruck, das war das Kuckuckskind im Nest.
Haben Sie recht, ja. Das war nicht einfach. Also ich hatte auch keine Eltern, die gesagt hätten, hier, das ist toll, was du da machst, mit Bildung kommst du vorwärts. Nein, das war nicht so. Aber wissen Sie, ich hatte auch als Kind immer meine Tricks. Also wenn man mich von den Büchern wegholen sollte, ich sollte was in der Küche machen. Das Erste, was ich dann gemacht habe, ich habe irgendwas zerbrochen, ich habe die Tasse fallen lassen und dann hieß es wieder, ich bin zu dumm, ich war dolle Döppe und ich musste wieder raus aus der Küche. Nichts lieber als das. Ich weiß nicht, was mich da getrieben hat. Es war so.
Sie erzählen das so fröhlich. Es muss aber auch sehr bedrückend gewesen sein.
Ja, aber wissen Sie, das ist nun fast 70 Jahre her. Und das ist nicht mehr bedrückend. Und wissen Sie, ich habe, als ich dieses Buch, besonders das erste und das letzte, geschrieben habe, viel geweint. Ja, das ist alles nochmal da gewesen. Und anders geht es auch nicht. Für mich ist ein Schreiben nur sinnvoll, wenn es mir an die Substanz geht. Und wenn es das nicht tut, dann könnte ich auch einen Krimi schreiben oder irgendeine Schnulze. Da ist mir meine Zeit zu schade für. Muss schon etwas sein, was auch für mich ganz wertvoll und wichtig ist.
Ein bisschen an die Substanz ging mir, als ich in dem neuen Buch gelesen habe, Wir werden erwartet, so heißt es, der Vater, der in den früheren Bänden durchaus unberechenbar ist, auch Gewalt, vor dem man sich verstecken muss, ist in dem neuen Buch ein schutzbedürftiger alter Mann, der viel mehr mitgekriegt hat, als die Tochter ihm zugetraut hat. Sie haben ihn in ihrer Empörungsphase sogar mal Big Pig entgegengeschleudert, im Vertrauen darauf, dass er sowieso kein Englisch kann. Jetzt stellt sich raus, zumindest im Buch, er hat es sich übersetzt und schenkt Hiller ein Marzipanschwein. Und da habe ich mich als Leserin gefragt, Schriftstellerinwunsch oder Ulla Hahn Realität?
Nein, das war wirklich Realität. Er hat dann irgendwann mal meinen Bruder gefragt. Das hat mir mein Bruder dann verraten. Und ich wollte das aber im Buch so stehen lassen. Man muss ja nicht alles so eins zu eins auflösen. Und dann war das ja auch schon in den beiden vorangegangenen Bänden, dass sich der Vater langsam ändert. Er ändert sich vor allen Dingen auch, als er mal ein bisschen Geld in die Finger kriegt. Das ist ja schon auch im ersten Band so. mit dem kleinen Lottogewinn, als die beiden nach Köln fahren und bei C&A einkaufen gehen. Und er kauft dem Mädchen dann auf einmal 3 Kleider. Auch das ist, also wie überhaupt, die Geschichten um die Familie, die sind alle sehr authentisch. Mhm. Und das ist übrigens auch etwas Interessantes, was ich jetzt beim Abschließen des 4. Bandes gemerkt habe. Dadurch, dass ich mir mit Hilla Palm, und wenn es nur der Name ist, eine Fiktion erlaubt habe, beziehungsweise so einen Namen, hinter den ich Deckung finden konnte, bin ich der wahren Person, also mir, der Ulla Hahn, näher gekommen, wahrscheinlich, als wenn ich nur eine Autobiografie geschrieben hätte. Mhm. Was mir auch gar nicht in den Sinn gekommen wäre, wäre mir langweilig gewesen.
Und die Versöhnung mit den Eltern, haben Sie sich auch ein bisschen geschenkt und erschrieben?
Ja, aber die hat auch so stattgefunden, also besonders das Finden der Zahnklammer und dieses Reklamheftchens. Ja, das war schon so.
Wenn Sie sich heute erinnern, Sie sind heute etablierte Schriftstellerin, wohnen in einem schönen großen Haus in Hamburg. Wenn Sie denken an diesen kleinen Ort Ihrer Herkunft, haben Sie dann sofort einen, ich weiß nicht, Geruch, einen Klang, ein Bild vor Augen?
Oh ja, ich habe immer den Rhein vor Augen. Der Rhein war neben diesem kleinen Holzschuppen, in dem ich gesessen habe, immer mein Fluchtort. Und es steht tatsächlich noch, ich meine, da hat sich ja nichts verändert, da am Rheinufer, da steht noch die Weide, zu der wir mit meinem Bruder und ich mit dem Großvater gepilgert sind. Ja, das ist noch da.
Der Rhein ist zu Hause.
Der Rhein ist zu Hause, ja. Mhm. Und der Rhein riecht nach zu Hause.
Ulla Hahn ist unser Gast, die Schriftstellerin und Lyrikerin. Und eben, Frau Hahn, sang Carla Bruni. Sie haben auch mal gemodelt, habe ich gelernt, als bereits promovierte Germanistin. Ja. Wie war das?
Das war lustig. Wissen Sie, ich habe ja so viele Jobs gemacht. Und ich hatte jetzt in diesem Buch, Wir werden erwartet, noch so einige Jobs beschrieben. Da meinte aber meine Lektorin, sag mal, mach doch daraus ein eigenes Buch. Das mache ich vielleicht auch. Auf das Model zurückzukommen, ja, ich habe gemodelt. Aber ich habe mit Mitte 20 noch Kindermode vorgeführt.
Oh.
Jawohl, das war ja alles Kindermode, die ich vorgeführt habe.
Sie sind nicht groß, sagen wir dazu.
Nein, ich bin,
also der Zentimeter nach.
Moment, ich bin 1 Zentimeter größer als Napoleon, sage ich gerne.
Das
ja?
heißt?
Napoleon war 1,53 groß. Und ich 1,54 bin ich groß. Und ja, ich habe dann gemodelt mit Kindermode und dann habe ich mir immer einen Spaß draus gemacht, meinen Freund anrufen zu lassen. Und der hat dann gefragt nach Fräulein Dr. Hahn. Das fand ich natürlich immer sehr apart, wenn ich da mit meinem Kleidchen rausstapfen konnte ans Telefon.
Fräulein Dr. Hahn. Haben Ihre Eltern, insbesondere der Papa, das noch mitgekriegt und
Nein.
waren stolz?
Nein, leider mein Vater nicht. Meine Mutter ja, und die war auch stolz, ja.
Von Kindheit an gelesen, bildungshungrig, Germanistik studiert, an der Uni gearbeitet, lange Jahre Literaturredakteurin bei Radio Bremen. Wann, Frau Hahn, haben Sie eigentlich gespürt, ich möchte das selber schreiben?
Naja, ich habe ja angefangen, früh zu schreiben, so wie ich das in Wir werden erwartet auch darstelle. Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und parallel dazu immer dieses ideologische Geschwurbel der DKP gelesen.
Aber kaum was ist so wenig Literatur wie eine Doktorarbeit.
Na, da haben Sie wohl recht. Aber ich habe das auch deswegen geschrieben, weil ich ein Antidot brauchte, ein Gegengift. Es hat geschrieben. Ich habe das gar nicht so beabsichtigt, aber ich habe gemerkt, dass ich habe die Zettel einfach umgedreht und habe auf die andere Seite ein Gedicht geschrieben. Und das ist dann aber wieder, ja, ich will nicht sagen verschwunden, aber die Doktorarbeit musste erstmal fertig werden. Und parallel zum Fertigwerden der Doktorarbeit habe ich ja dann Lehraufträge gehabt, über Literaturtheorie. Es war furchtbar, es war alles schrecklich. Ich möchte da gar nicht mehr dran denken. Da habe ich wirklich gelitten, weil das liegt mir überhaupt nicht, dieser theoretische Überbau. Und dann bin ich zu Radio Bremen gekommen. Und das war eine unglaubliche Befreiung. Ich konnte mit Literatur so umgehen, wie ich wollte. Es war herrlich. Und da habe ich gedacht, jetzt probierst du es auch mal wieder.
Aber es ist ein weiter Weg. Ich hätte gedacht, dass es schon früher sei, weil Sie ja als Kind schon die Steine aus dem Rhein als Buch genommen haben und Geschichten erzählt. Also das Geschichtenerzählen gehen war zwischendurch dann mal verschüttet.
War völlig verschüttet. Mhm. Es war verschüttet, weil ich zu sehr diesem Wirklichkeitsdruck auch ausgesetzt war. Nicht? Ich musste ja auch immer sehen, dass Geld da war. Ich hatte überhaupt kein Geld. Und das bisschen Honnefer Modell ist wirklich sehr wenig gewesen. Und ja, da war immer zu viel Druck. Und ich habe gemerkt, als dieser Druck weg war, da bei Radio Bremen festes Einkommen, Umgang mit Literatur, wie ich es mir nur wünschen konnte, da ist das einfach, ist richtig explodiert. Ja, war schön.
Wenn man Prosa schreibt, das kann ich mir vorstellen, man setzt sich an den Schreibtisch, man hadert, man verwirft, der Papierkorb füllt sich, die große Form braucht langen Atem und sie braucht viel Platz. Bekannt geworden, Frau Hahn, sind Sie aber eigentlich als Lyrikerin. Und ich wollte das immer schon mal wissen. Kann man sich auch an den Schreibtisch setzen und sich vornehmen, jetzt schreibe ich ein Gedicht?
Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Aber wie gesagt, da greife ich zurück auf meine ganz alte Technik mit diesen kleinen Zetteln. Und das hat mir dann auch der Erich Fried nochmal bestätigt. Dem habe ich dann in den späten 70er Jahren, als ich schon mit der Partei nichts mehr zu tun hatte und schon bei Radio Bremen war, meine ersten Gedichte gezeigt. Und der hat dann zu mir gesagt, du, ich verrate dir Folgendes, hab immer einen Zettel dabei, schreib dir sofort auf, was dir einfällt. Glaub nicht, dass du abends, wenn du dich an den Schreibtisch setzt, diese Gedanken, diese Bilder nochmal präsent sind. Und das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, so wie Zähne putzen und Haare kämmen. Muss immer sein, ja.
Also der ewige Zettel hat auch eine ganz praktische Funktion als Gedächtnisstütze.
Nur. Nicht? Denn ich meine, die gute Muse küsst sie, wann sie will, nicht? Und nicht, wann sie wollen.
Und wenn die Muse geküsst hat und wenn ein Gedicht dann endlich geboren ist, wer ist dann Ihr erster Leser?
Mein erster Leser ist immer mein Mann. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Auch meinen Mann habe ich kennengelernt über meine Gedichte. Er kannte nämlich meine Gedichte vor mir. Und als wir dann einmal zusammentrafen, war das sehr schön. Er konnte also einige Gedichte von mir fast auswendig. Und sowas passiert einem ja nicht alle Tage. So einen Mann muss man sich merken.
Da braucht man nicht mehr beflirtet zu werden.
Ne? Nein.
Da reicht ein Zitat. Wenn er Ihr erster Leser ist, ist er dann auch ein kritischer Leser? Haut er Ihnen das auch manchmal um die Ohren?
Oh nein. Um die Ohren haut er mir gar nichts. Aber ein kritischer Leser ist er, denn sonst wäre es ja völlig sinnlos. Er muss mir ja keine Girlanden binden. Ich will ja mit ihm in einen Dialog kommen. Aber wissen Sie, Sie können einem Menschen alles sagen, aber Sie müssen es liebevoll tun. Und das tut er und das ist überhaupt das Allerwichtigste im Umgang mit Menschen ohnehin. Nicht nur beim Kritisieren von Gedichten.
Ihr Mann ist der frühere Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, SPD. Wie ist das? Er hat einen vollkommen anderen Hintergrund als Sie. Das immergewährende Gespräch Hahn von Dohnanyi, geht das von Parteipolitik bis Dichtung?
Wissen Sie, ich habe von Parteipolitik die Nase wirklich voll. Ich bin auch nicht das, was man als Stammwähler bezeichnen könnte. Ich wähle von Fall zu Fall. Und wir haben basically sicher sehr ähnliche politische Anschauungen. Aber natürlich gibt es da Unterschiede. Es wäre doch furchtbar langweilig, wenn man immer sich nur die Meinung abnicken würde.
Dann gehen wir ganz basically zurück in Ihre Prosa, in die Ulla Palm-Romane, die Hilla Hahn-Romane. Da streuen Sie ja an manchen Stellen auch Gedichte ein in die Prosa. Warum?
Ach, weil ich auch ein bisschen die Scheu wegnehmen möchte vor Gedichten. Da sollen die Leser und Leserinnen ruhig mal drüber stolpern und dann mal sehen, ach, das ist ja doch gar nicht so furchtbar, ein Gedicht zu lesen. Denn wissen Sie, ach, ich habe jetzt erst vor kurzem im Urlaub wieder einen Deutschlehrer getroffen und zufällig, der fragte mich, sind Sie Ulla Hahn? Ja, ich mache Ihre Gedichte im Deutschunterricht. Die haben es nicht leicht. Auf der einen Seite haben die Vorgaben vom Kultusministerium, was behandelt werden muss, wenn sie Gedichte behandeln. Andererseits kann aber eine Frage, die uns allen so aus den Schultagen noch im Ohr ist, was will uns der Dichter damit sagen? Das kann einem fürs Leben die Freude am Gedicht verderben. Und ich sage immer, Leute, traut euch was zu, fragt euch, was sagt das Gedicht mir? Und wenn es Ihnen nichts sagt, weg, das Nächste. Aber, das sage ich auch, geben Sie dem Gedicht noch eine Chance. Wenn Sie sich verändert haben und das Gedicht nochmal lesen, lesen Sie es mit neuen Augen. Und dann haben nicht nur Sie sich verändert, sondern auch das Gedicht sich für Sie. Finde ich ganz wichtig. Aber die Frage muss bleiben, erst ein Dialog mit dem Gedicht oder auch einfach das Gedicht genießen.
Aber Sie versenken es dann manchmal auch ganz schlau in den Roman so zu Verführungszwecken.
Richtig, Sie haben mich erwischt.
Ihr neuestes Buch, Wir werden erwartet, ist gerade erschienen. Ulla Hahn hat es geschrieben, immer auch im eigenen Nachspüren. Wie bin ich eigentlich die geworden, die ich bin? Frau Hahn, alle Ihre Bücher um Ihr alter Ecke Hollerpalm sind mit großem zeitlichen Abstand entstanden. 2001 das erste, da waren Sie schon Mitte 50 und lebten seit Jahrzehnten in Hamburg. War das nötig, so viel Abstand, zeitlich wie räumlich?
Das war durchaus nötig. Wissen Sie, es hat ja in den 70er Jahren auch so eine Flut autografischer Romane gegeben. Ich nenne nur einen, den ich für sehr gut halte, von der Elisabeth Plessen, Mitteilungen an den Adel. Die kommt ja nur aus einer ganz anderen Welt als ich und es ist eine brutale Abrechnung mit ihrer Herkunft, mit ihrer adligen Herkunft. Und es gibt viele andere Bücher, die aber längst nicht diese formale Qualität haben wie dieses Buch. Das sind Abrechnungen. Und so eine Abrechnung wollte ich nie schreiben. In den 70er Jahren war ich mit anderem beschäftigt. Und dann später waren mir meine Eltern schon zu nah, als dass ich ihnen noch diese Dinge aus der Kindheit hätte so heimzahlen wollen. Ich habe es nicht bemäntelt, das wissen Sie, Sie haben es angesprochen im verborgenen Wort, ich habe die Brutalität des Vaters dargestellt, habe mich dann in den nachfolgenden Bänden aber auch darum bemüht, mich zu fragen, Papa, wie bist du denn jetzt so geworden? Und da bin ich ganz schnell darauf gekommen, dieser arme Mann, der hatte nie eine Chance. So wie ich das eingangs schon sagte, im Hinblick auf die Kommunistische Partei, wo ich dachte, er hätte da mehr Chancen gehabt. Und wenn Sie das erstmal wissen, wenn Sie diesen brutalen Mann auf einmal als einen ganz armseligen, hilfsbedürftigen Menschen durchschauen, dann können Sie gar nicht anders als so schreiben, wie ich geschrieben habe. Also nämlich um Verständnis nicht nur für die Hauptfigur zu erschreiben, sondern auch zu schreiben für den Vater und die Mutter und überhaupt die sogenannten kleinen Leute.
Ist denn für Sie nach Jahrzehnten die Elbe inzwischen ein gleichwertiger Fluss? Haben Sie sie vielleicht sogar vertauscht mit dem Rhein?
Oh nein, der Rhein bleibt der Rhein. Aber wissen Sie, ich habe ja so zum Schluss so ein Traumbild entworfen. Und in diesem Traumbild, da rauschen dann Elbe, Alster und Rhein zusammen ins Meer.
Aber das gibt Hochwasser.
Na, hören Sie mal, das Meer ist unendlich, meine liebe Frau Timm.
Gehen wir nochmal an.
Wir sind ja hier nicht an der Spree, nicht wahr?
Gehen wir nochmal an den Rhein, Frau Hahn. Ihr Elternhäuschen, das ist heute das Ulla-Hahn-Haus, eine Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Was genau passiert da?
Ja, das ist wirklich auch ein kleines Wunder, was da passiert ist. Denn hätte ich nicht dieses Buch geschrieben, das verborgene Wort, also hätte ich damit nicht gestartet, wäre dieses ganze Projekt Ulla-Hahn-Haus, die Stadt hat ja dann noch das kleine Nebengebäude dazu gekauft, das ganze Projekt wäre nie gestartet. Weil dieses Haus, das war schon vom Abriss bedroht und damals hat sich der Bürgermeister sehr dafür eingesetzt, dass ich auch wieder in den Ort komme und gut, ich kürze das jetzt ab. Was passiert in dem Haus? Das ist wunderschön. Das ist so eine Einrichtung zur Lese- und Schreibförderung für Kinder und Jugendliche. Da passiert eine ganze Menge. Also, und vor allen Dingen passiert jetzt, weil da auch ein hervorragender Bürgermeister vor Ort ist, auch sehr viel mit Integration, dass also Migranten und dass denen die Scheu genommen wird und auch den Monheimern die Scheu genommen wird, miteinander umzugehen. Und Da geht einem das Herz auf, jedes Mal, wenn ich da bin.
Auch Sprach- und Leseförderung.
Auch Sprach- und Leseförderung. Auch mit Musik wird da gearbeitet. Die machen Videos. Ich kann Ihnen nicht das ganze Programm vorstellen.
Ich frage mich auch, ob es da Lesesteine gibt.
Lesesteine weiß ich nicht. Es gibt aber jedes Jahr so einen Spaziergang an den Rhein, wo dann die Buchsteine gesucht werden.
Dann müssen Sie aber noch mal kurz sagen, was Lesesteine sind.
Aber Sie meinen jetzt die Buchsteine, wenn Sie von Lesesteinen sprechen,
ja,
richtig?
Genau.
Ja, also das geht darauf zurück, dass ich als Kind am Rhein eines Nachmittags, als wir da wieder mit dem Großvater waren, einen Stein gefunden habe. Und es gibt ja diese Kiesel, die sind voller Adern. Und das Kind, gierig nach Lesen, nannte das einen Buchstein und fragte den Opa: Opa, wer steht da? Der Opa sagt: Ja, hör mal, das ist ein Buchstein. Ja, und dann liest der Opa eine Geschichte vor aus dem Buchstein und das Mädchen macht ihm das nach. Und das ist zu einer, ja, wie soll ich sagen, symbolischen Figur geworden, die durch alle Bände sich zieht, also der Buchstein.
Und Sie haben jetzt einen wunderschönen Bogen geschlagen und haben mir vor der Sendung versprochen, zum Schluss gibt's ein Gedicht. Welches lesen Sie uns denn?
Das ist ein Gedicht, das ich gleich geschrieben habe, nachdem mein Vater gestorben war. Und ich habe dann noch mal ein längeres Gedicht geschrieben, aber ich lese jetzt hier dieses kürzere Gedicht vor. Dein Vater, sagt ihr, hatte noch Öldreck in den Schwielen und unter den Fingernägeln, als sie ihm die Hände falteten im Sarg. Deine Mutter, sagt ihr, kriegt abends den Rücken nicht mehr gerade, wenn sie die letzte Treppe geputzt hat. Du aber, sagt ihr, sitzt auf deinem Stuhl und schreibst Gedichte. Ja, sage ich, eben drum.
Ulla Hahn, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Gesundheit und alles Gute beim Weitergehen.
Lama Jan.
Und ich sage Ihnen nochmal den Titel des Buches von Ulla Hahn, über das wir so ausführlich sprachen. Wir werden erwartet, gerade erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt. Ich bin Ulrike Timm, verabschiede mich für heute.